Ja, mein Thema heute Abend, wachsen oder welken, die Ursachen geistlicher Schwindsucht am Beispiel von Eli in 1. Samuel 3. Ein sehr farbiges Kapitel mit vielen Lektionen. Man könnte sicherlich eine Bibelwoche über dieses eine Kapitel halten. Ich möchte einige Schwerpunkte setzen, lese aber das ganze Kapitel einmal vor, damit wir die Geschichte aus Gottes Wort vor uns haben. 1. Samuel Kapitel 3. Ich lese aus der vom Roger geliebten Alten Elberfelder Bibel. Da ist die Rede von dem Knaben Samuel. Wenn wir im Alten Testament von Knaben lesen, dann sind da nicht kleine Jungs vom Alter 6 bis 8 Jahre gemeint, sondern das sind auch Knappen, manchmal auch schon Waffenträger, also durchaus Halbwüchsige oder Jugendliche. Der Knabe Samuel diente dem Herrn vor Eli. Und das Wort Gottes war selten in jenen Tagen, Gesichte waren nicht häufig. Und es geschah in selbiger Nacht, als Eli an seinem Ort lag, seine Augen aber hatten begonnen, bei mir steht, blöde zu werden, schwach zu werden. Er konnte nicht sehen und die Lampe Gottes war noch nicht erloschen und Samuel lag im Tempel des Herrn, wo auch die Lade Gottes war. Und da rief der Herr den Samuel. Und er, Samuel, sprach, hier bin ich. Und er lief zu Eli und sprach, hier bin ich, denn du hast mich gerufen. Er sprach, ich habe dich nicht gerufen, leg dich wieder. Und er ging hin und legte sich. Und der Herr rief wiederum Samuel. Und Samuel stand auf, ging zu Eli und sprach, hier bin ich, du hast mich gerufen. Er sprach, ich habe dich nicht gerufen, mein Sohn, leg dich wieder. Samuel aber kannte den Herrn noch nicht und das Wort des Herrn war ihm noch nicht geoffenbart. Und der Herr rief wiederum zum dritten Mal Samuel. Und er stand auf, ging zu Eli und sprach, hier bin ich, denn du hast mich gerufen. Da erkannte Eli, dass der Herr den Knaben rief. Und Eli sprach zu Samuel, geh hin, leg dich. Und es geschehe, wenn man dich ruft, so sprich, rede Herr, denn dein Knecht hört. Und Samuel ging hin und legte sich an seinen Ort. Und der Herr kam und trat hin und rief wie die anderen Male, Samuel, Samuel. Und Samuel sprach, rede, denn dein Knecht hört. Und da sprach der Herr zu Samuel, siehe, ich will eine Sache tun in Israel, dass jedem, der sie hört, seine beiden Ohren gellen sollen. An selbigen Tage werde ich wieder Eli alles ausführen, was ich über sein Haus geredet habe. Ich werde beginnen und vollenden. Denn ich habe ihm kundgetan, dass ich sein Haus richten will, ewig, um der Ungerechtigkeit willen, die er gewusst hat, dass seine Söhne sich den Fluch zuzogen und er ihn nicht gewehrt hat. Und darum habe ich dem Hause Eli geschworen, wenn die Ungerechtigkeit des Hauses Elis gesühnt werden soll durch Schlachtopfer oder durch Speisopfer ewiglich. Und Samuel lag bis zum Morgen und da tat er die Tür des Hauses Gottes auf. Und Samuel fürchtete sich, Eli das Gesicht kundzutun. Und da rief Eli, den Samuel sprach, Samuel, mein Sohn. Und er sprach, hier bin ich. Und er sprach, was ist das Wort, das er zu dir geredet hat? Verschweige es mir doch nicht. So tu dir Gott und so füge er hinzu, wenn du mir etwas verschweigst von allem, was er zu dir geredet hat. Da tat ihm Samuel alle die Worte kund und verschwieg ihm nichts. Und er, Eli, sprach, er ist der Herr, er tue, was gut ist in seinen Augen. Samuel wurde groß, der Herr war mit ihm und ließ keines von allen seinen Worten auf die Erde fallen. Und ganz Israel von Dan bis Beerseba erkannte, dass Samuel als Prophet des Herrn bestätigt war. Und der Herr fuhr fort, in Silo zu erscheinen, denn der Herr offenbarte sich dem Samuel in Silo durch das Wort des Herrn. Und das Wort Samuels erging an ganz Israel. 1. Samuel Kapitel 3. Ganz kurz zu den ersten Kapiteln im Buch Samuel. Wir finden dort sehr, sehr viele geistliche Lektionen, die praktisch auf uns anwendbar sind, und zwar durch Gegenüberstellungen. Und ich finde das immer sehr, sehr schön, und gerade das erste Buch Samuel macht das sehr deutlich. Kapitel 1 finden wir vor allem zwei Männer, Eli und Elkana, auf der anderen Seite zwei Frauen, Hanna und Peninna. Wobei die beiden Männer keinen guten Eindruck machen, wie so oft in den Geschichtsbüchern des Alten Testamentes. Also da geht es vor allem um zwei Männer und zwei Frauen, die gegenübergestellt werden. In Kapitel 2, da geht es vor allem um Söhne. Oder man könnte auch sagen, um die Frucht der Ehen, die in Kapitel 1 beschrieben wurden, und der Kindererziehung der Eltern. Und zwar die Söhne Elis, die Priester waren, im Vergleich mit dem Sohn der Hanna, dem Samuel. In Kapitel 3, da geht es dann nur noch um zwei Männer, die wir gesehen haben, zwei Diener Gottes, die miteinander verglichen werden. Ein alter Mann, Eli, hoher Priester mit einer großen geistlichen Verantwortung für das Volk Gottes. Eli, die höchste geistliche Autorität in Israel. Und sein Gegenüber oder sein Mitarbeiter, Samuel, übersetzt von Gott erhört oder von Gott erbeten. Inzwischen kein kleiner Junge mehr, sondern ein junger Mann, dessen geistliches Wachstum in einer äußerst moralisch verkommenen, korrupt frommen Umgebung in Kapitel 2 ergreifend geschildert wird. Also das ist sehr, sehr interessant, wenn man sieht, wie der Heilige Geist einmal das Licht wirft auf Samuel, sein Wachstum, und dann wieder eine Station aus dem Leben der Söhne Elis, dann kommt wieder Samuel. Man sieht, wie der Samuel geistlich wächst, und man sieht auf der anderen Seite im Vergleich dazu das Verhalten der Söhne Elis. Samuel wird da beschrieben als ein Diener des Herrn vor Eli, bisher mit ganz einfachen Handreichungen, schlichten Dienst beauftragt. Also der eine, würden wir heute sagen, ein alter Bruder, der andere ein junger Bruder. Elis Abwärtsentwicklung wird sehr, sehr deutlich geschildert. Man könnte sagen, seine Sonne geht unter. Und Samuels Aufwärtsentwicklung wird dem gegenübergestellt, seine Sonne geht auf. Und wir lernen, im geistlichen Leben gibt es keinen Stillstand. Stillstand ist Rückgang. Das haben wir oft gesagt, entweder wir wachsen oder wir welken. Der Ort dieses biblischen Dramas, das Haus des Herrn oder die Stiftshütte mit dem Vorhof, mit dem Standort damals in Silo. Das geistliche Klima wird ganz kurz und sehr prägnant beschrieben, kurz und treffend. Erstens in Vers 1, das Wort Gottes war selten, Gesichte waren nicht häufig. Also Gottes Wort war nur noch vereinzelt zu hören, und Seher oder Propheten, also Männer Gottes mit Einsicht, Weitsicht und Durchblick, waren selten geworden. Allerdings in Kapitel 2, also ein Kapitel vorher, taucht ein namenloser Prophet ganz kurz auf und kündigt das Gericht über Eli und sein Haus an. Aber ansonsten scheint Gott zu schweigen. Ein zweites Merkmal dieses Klimas: die Lampe Gottes war noch nicht verloschen, Vers 3. Auch eine interessante Bemerkung, damit ist der siebenarmige Leuchter im Heiligtum gemeint, die einzige Lichtquelle in diesem Raum ohne Fenster. Und die Aufgabe dieses Leuchters war, die Gegenstände im Heiligtum zu beleuchten, einmal den goldenen Räucheraltar und den Schaubrottisch. Aber dieser Leuchter, der jeden Morgen, Abend zugerichtet und mit Öl versorgt werden musste, der glimmte offensichtlich nur noch, so verstehe ich das. Die Lampe Gottes war noch nicht verloschen, sodass von der Herrlichkeit der heiligen Geräte kaum etwas zu erkennen war. Und ich denke, diese beiden Punkte, die hier erwähnt werden, die sind eine treffende und auch tragische Situationsbeschreibung von dem Wesen und der Aufgabe des Heiligen Geistes in unserem persönlichen Leben und auch in der Gemeinde. Das übernatürliche Wirken des Heiligen Geistes hat Seltenheitswert, und wenn, dann glimmt es nur noch. Und von der Herrlichkeit unseres Herrn, wovon ja diese Gegenstände reden, ist kaum etwas an uns zu sehen. Das Wort Gottes war selten in jenen Tagen. Ich habe vorhin in meiner Bibel ein Gedicht stehen. Ab und zu lese ich es mir selbst vor. Es ist ein Gebet von einer Schwester, überschrieben: Der Schrei einer bedrängten Seele. Und ich könnte mir denken, dass der ein oder andere oder die ein oder andere ähnlich heute auch hier sitzt, heute Abend. O Prediger, heiliger Mann, hör mein Herz weinen. Aufstehen möchte ich und meinen Protest hinausschreien. Wo ist deine Kraft und wo deine Botschaft? Wo ist das Evangelium der Gnade und Liebe? Ein Nichts sind deine Worte. Nichts, nichts. Wir kamen, um dir zuzuhören und sind betrogen worden. Diener Gottes, ich bin verbittert und einsam. Was kümmert mich dein perfekter Satzbau? Verflucht sei dein Humor, deine Gelassenheit, deine Ausdrucksweise. Sieh doch, wie meine Seele in mir nach Leben schreit. Du hast geschworen, deinen Erlöser zu verkündigen. Gib mir jetzt die rettenden Worte. Schrei einer bedrängten Seele. Und ich denke, manche von uns und euch selber kann das auch manchmal nachbeten. Man ist da auf der Suche nach dem Wort Gottes, aber es ist selten geworden. Und das Licht leuchtet nicht mehr. Der Zustand Elis, zunehmender Verfall, haben wir schon angedeutet. Kapitel 1, da hat er schon kein geistliches Unterscheidungsvermögen. Ich erinnere an die betende, flehende Hanna, die dort in die Stiftshütte, in die Gegenwart Gottes kommt. Und er hält sie für eine Betrunkene und fährt sie an und beschuldigt sie: Tu deinen Wein von dir. Mit anderen Worten, hör mal, alkoholisiert hier in die Gegenwart Gottes zu kommen, was fällt da nicht ein? Schämlich was. Er lässt sich korrigieren von der Hanna, als sie ihm erklärt, was ihr Anliegen ist, immerhin. In Kapitel 2 hat er keine Kraft, die Sünden seiner Söhne zu verurteilen und ihnen zu wehren. Kommen wir noch darauf zu sprechen, was ihre Sünde war. Die meisten von uns kennen sicher die Geschichte sehr gut. Und in Kapitel 3, da sehen wir eine beginnende, fortschreitende Blindheit. Und in Kapitel 4 stellen wir fest, dass seine Augen als starr bezeichnet werden. Er konnte nicht mehr sehen. Das war Eli, zunehmender Verfall. Eine weitere Beobachtung: Wir stellen fest in den Kapiteln, dass Gott nicht mehr direkt zu ihm reden konnte, sondern nur noch mittelbar durch eine zweite Person. In Kapitel 2, Vers 27, wie angedeutet, durch einen namenlosen Propheten, und hier in Kapitel 3 durch seinen Diener Samuel. Und das ist eine ernste Frage an mein Leben, an dein Leben. Kann Gott durch sein Wort noch unsere Herzen und Gewissen erreichen? Redet die Bibel noch zu dir und zu mir? Oder sind wir auch auf die Predigt eines Propheten angewiesen, wie diese Frau, die dieses Gebet ausgesprochen hat, formuliert hat, auf der Suche nach einem Wort Gottes, weil die Bibel selbst zu uns nicht mehr spricht? Ich erinnere mich an ein Gespräch mit einem Ältesten, der mir offen sagte: Wenn ich die Bibel lese, dann schlafe ich nach 10 Minuten ein. Wenn ich die Zeitung lese, bin ich hellwach. Und vielleicht kennen wir das auch aus unserer Bibellese, dass wir lesen mechanisch unsere Kapitel und wir beten und wir wissen gar nicht mehr, was wir gelesen haben. Gottes Wort spricht nicht mehr unser Gewissen, unser Herz an. Und das ist eine Tragik. Wie gut, wenn dann wir in einer Gemeinde sein können, wo Gottes Wort verkündigt wird. Aber ich denke, zunächst einmal möchte Gott durch sein Wort zu uns reden. Dann eine weitere tragisch-komische Mitteilung oder Beobachtung hier in den ersten Versen. Alle liegen flach. Eli, Vers 2, lag an seinem Ort. Auch eine interessante Bezeichnung. Was heißt das? Er lag an seinem Ort. Keine Veränderung mehr, keine Bewegung. Das nächste Kapitel schildert, aber auch Kapitel 2, dass er sich gemästet hat von den Schlachtopfern des Volkes Gottes. In Kapitel 4 ist er so schwer und so dick, dass er sich gar nicht mehr halten kann. Er fällt von dem Stuhl und bricht sich das Genick. also ein Mann, der sich kaum noch bewegen kann, der an seinem Ort liegt. Kapitel 1, da saß er noch, immerhin, am Eingang der Stiftshütte und beobachtete die Ein- und Ausgänge, aber hier liegt er. Elis Söhne, das wird in Kapitel 2, Vers 22 beschrieben, sie lagen bei den Frauen am Eingang der Stiftshütte. Hurerei, sexuelle Unmoral angesichts des Hauses Gottes, eigentlich unvorstellbar. Wie kann Samuel in einer solchen von Trägheit und Unmoral geprägten Umgebung überleben? Wir würden sagen, ein junger Bruder in dieser Umgebung. Und das ist so schön zu lesen, Vers 3, Samuel lag im Tempel des Herrn, wo die Bundeslade Gottes war. Wir würden heute sagen, er hielt sich in der Nähe Gottes auf. Oder noch ein bisschen frömmer, er ruhte in der Gegenwart des Herrn. Wie schön wäre das, wenn das in unserem Leben und gerade auch bei den, Gott sei Dank, recht vielen jungen Geschwistern hier, wenn man das von dir und auch von mir sagen könnte, dass wir die Gegenwart Gottes schätzen, kennen, in all diesen traurigen Umständen im Volk Gottes. Und ich glaube, nur so kann auch heute ein junger Christ in einer Christenheit, die von Müdigkeit, Traditionalismus und Sinnlichkeit geprägt ist, geistlich überleben und bestehen. Leonard Ravenhill, den ich sehr schätze, schrieb bereits 1983, die Gemeinde, wie sie sich jetzt darstellt, fällt mehr durch Mode als durch Leidenschaft auf. Sie ist eher oberflächlich als übernatürlich. Uns fehlt die Kraft der Apostel, weil uns die Ehrfurcht der Apostel fehlt. Und ihre Ehrfurcht fehlt uns, weil uns ihre Reinheit fehlt. Hatte dieser Mann recht? In der nächsten Szene, hier in unserem Kapitel, wird Samuel gerufen. Aus Kapitel 1 kann man annehmen, dass Samuel gelernt hat, in jungen Jahren als Kind seinen Eltern zu gehorchen, wobei die Mutter offensichtlich einen sehr prägenden Einfluss auf ihn hatte. In Kapitel 2, da kann man verfolgen, wie Samuel sich dem Eli unterordnete, ihm diente und ihm gehorsam war. Und ich glaube, dass wir auch eine ganz praktische Lektion herausziehen können. Gehorsam Menschen und Autoritäten gegenüber ist eine wichtige Voraussetzung, um Gott gegenüber gehorsam zu sein. Als Kind den Eltern, als Schüler den Lehrern, als Azubi den Vorgesetzten und Eltern, die Gehorsam nicht als Erziehungsaufgabe ernst nehmen, schaden der psychischen und geistlichen Gesundheit ihrer Kinder. Ich war vor 3 Wochen noch in China, habe dort die sogenannten illegalen oder Untergrundgemeinden kennengelernt oder besucht. Ich kenne sie schon lange. Sie werden alle etwas älter. Inzwischen haben sie geheiratet, fast alles Akademiker, Mediziner. Wie üblich ein Kind, inzwischen darf man 2 Kinder haben. Beide arbeiten, das ist in China üblich. Da gibt es auch so gut wie gar keine Ausnahme. Nicht, weil das unbedingt unter Akademikern nötig wäre, um sich am Leben zu erhalten, sondern weil die ganze Erziehung, die ganze Prägung, die ganze Kultur einen dazu drängt. Und auch die Christen, ihnen fällt es schwer, da irgendwie sich anders zu verhalten. Also der gesellschaftliche Druck, auch von ihrer Umgebung, Eltern, Geschwister, Kollegen und so weiter, ist so groß, dass wer da nicht mitmacht, irgendwie Außenseiter ist. Und also dieses Karrieredenken und Leben ist auch bei den Christen ganz stark geprägt. Das bedeutet, dass das eine Kind, was man im Allgemeinen hat bis jetzt, eben dem Staat überlassen wird. Sie sehen es abends 1 Stunde oder 2. Und was aus den Kindern wird, das könnt ihr euch vorstellen, das sind alles kleine Tyrannen. Die sind verwöhnt, die haben nie gelernt zu teilen, die haben nie gelernt zu gehorchen. Ich hatte dann Besuch einen Abend, wir haben sehr viele Besuche gemacht, halte ich für ganz wichtig, um auch die Geschwister besser kennenzulernen in ihren Problemen. Dann kam dann der Mann, ein Arzt, seine Bibel in der Hand, hatte viele theologische Fragen, seine Frau, Krankenschwester. Sie hatten ihren 6- oder 7-jährigen Jungen mitgebracht. Ich hatte zum Glück 2 Brüder bei mir, 2 Chinesen, die auch Deutsch sprechen. Und einer, der mich immer übersetzt, ein guter Freund, Der andere, der war für das Wochenende mitgekommen und übersetzte diesmal dieses Gespräch, Frage und Antwort. Und mein guter Freund Jin Wei, der war die ganze Zeit etwa anderthalb Stunden nur zugange, auf meinem Hotelzimmer diesen Jungen zu bändigen, hinter ihm herzulaufen, mit dem Fangen zu spielen oder sonst was, damit wir überhaupt unsere Fragen da abarbeiten konnten. Das war nicht zu fassen. Der ließ aber auch nichts heil in dem Zimmer. Und der kroch dann mit dem Jungen auf der Erde rum, nur um unser Gespräch zu ermöglichen. Und die Eltern, die grinsten sich dann nur ein und stellten ihre Fragen. Und ich habe mich innerlich gefragt, wie ist so etwas möglich? Dass den Eltern das gar nicht mehr auffällt, was da für ein Junge heranwächst. Kein Gehorsam gelernt. Dann, wie das in China üblich ist, Gruppenbild. Also ein Foto machen. Muss nicht alle aufstellen. Und dann sollte einer ein Foto machen. Wie kriegt man den Jungen mit auf das Bild? Da musste die Mutter dann in ihre Tasche greifen, eine Blonke rauspacken, hat sie extra vorher schon mitgebracht, weil sie ahnte, was kommen würde. Das kriegst du, wenn du dich ein paar Sekunden hier vorne mit aufs Bild stellst. Naja, natürlich kam dann der Junge, schnappte sich sein Geschenk und war dann gleich wieder verschwunden. Also nun mal als Illustration, wie da eine Generation heranwächst, die auch überhaupt gar keinen Zugang mehr hat zur Gemeinde. Und ich habe die Brüder auch gefragt, wie wollt ihr denn eigentlich eure nächste Generation hier erreichen oder integrieren? Das ist kaum denkbar in dieser Struktur. Also es war mir eine sehr deutliche Lektion, wie wichtig das ist, dass gerade die Mütter doch zu Hause sind, ihre Kinder prägen, erziehen, so wie eine Hanna hier einen jungen Mann geprägt und erzogen hat oder wie Jahrhunderte später eine Susanna Wesley ihre 19 Kinder, von denen 16 am Leben blieben, glaube ich, erzogen hat. Eine sehr intelligente Frau, sprachbegabt, in jeder Beziehung sehr belesen, ihrem Mann sehr überlegen. Und sie hat sich dann vor Gott geschworen und das erbeten, jedes ihrer Kinder für den Herrn zu erziehen. Sie hat alle ihre Kinder lesen und schreiben beigebracht. Also die ersten 6 Jahre, glaube ich, waren sie im Haus, hat dann Homeschooling gemacht im 18. Jahrhundert. Und wir wissen, oder viele von uns wissen, was aus den Kindern teilweise geworden ist. John Wesley und Charles Wesley. Das war ein ganz großer Segen. Und das Erste, was sie ihren Kindern beigebracht hat, das schreibt sie in ihren Erinnerungen, wie sie ihre Kinder erzogen hat. Gut, da schreien natürlich wir heute auf. Als Erstes müssen wir den Willen des Kindes brechen. Das würden wir heute nicht so sagen, aber der Eigenwille des Kindes muss natürlich gebrochen werden. Ich meine, ein willenloses Kind will keiner haben. Es muss das wollen, was Gott will. Und dazu sollen wir unsere Kinder erziehen, dass sie eben ihren Eigenwillen aufgeben und dass der gebrochen wird. Das nur ein kleiner Exkurs zum Thema Gehorsam. Und wenn die Kinder das nicht lernen im Elternhaus und wenn sie das nicht lernen in der Lehre, oder im Studium oder wo auch immer, dann ist das eine sehr, sehr schlechte Voraussetzung, um Gott gehorsam zu sein. Und deswegen ist dieser Dienst als Vater, als Mutter in der Familie, die Kinder zu erziehen, zum Gehorsam zu erziehen, in einer vernünftigen Weise natürlich, eine äußerst wichtige Sache. Spurgeon, der hat ja immer sehr gute Ratschläge in seinem Buch Guter Rat für allerlei Leute. Bei unseren Kindern müssen wir Freundlichkeit und Festigkeit miteinander verbinden. Gib einem Schwein, so oft es grunzt, und einem Kind, so oft es schreit, und du hast ein fettes Schwein und ein verzogenes Kind. Das hat er sehr markig und deutlich und bildlich ausgedrückt. Ein fettes Schwein und ein verzogenes Kind. Hier bei Samuel, da sehen wir, sobald er seinen Namen hört, dass er aufspringt und rennt zu Eli mit den Worten, hier bin ich, denn du hast mich gerufen. Wo hat er das gelernt? Und der Bibeltext, der deutet nicht darauf hin, dass er sich irgendwie schlaftrunken aus dem Bett gewälzt hat und mürrisch zu Eli angerannt kam, was ist los, oder wie wir im Kohlenpott sagen, was ist, sondern die Szene, die vermittelt den Eindruck von Gehorsam, von Dienstbereitschaft und Ehrerbietung. Und das hat er im Elternhaus gelernt. Vor allem durch seine Mutter, wie ich denke. Und ich denke, die Bibel und auch unsere Erfahrung lehrt, dass Gehorsam verbunden mit Fleiß eineiige Zwillinge sind. Die Leute, die fleißig sind, die haben Gehorsam gelernt. Und wer Gehorsam gelernt hat, ist im Allgemeinen auch fleißig. Das ist meine Beobachtung. Ich denke, ich liege da nicht sehr daneben. Interessant ist Elis Reaktion. Ich habe dich nicht gerufen, leg dich wieder. Mit anderen Worten, schlaf weiter, nur keine Unruhe, die Nacht ist zum Schlafen da. Und man stellt sich ja automatisch vor in seiner Fantasie, wie der sehr schwere, füllige Eli sich unwillig auf die andere Seite gelegt hat, um weiter zu schlafen. Und ich glaube, wir alle kennen Brüder und Schwestern, vielleicht gehören wir selbst dazu, die in ihrer Ruhe nicht gestört werden möchten und von denen keine belebenden Impulse mehr ausgehen. Leg dich wieder, schlaf weiter. Sie wirken auf ihre Umgebung nicht wie eine Koffeinspritze, sondern wie eine Schlaftablette. Die Frage an dich und mich ist, was geht von dir aus in deiner Umgebung? Elektrisieren wir oder schläfern wir ein? Ich dachte an die Szene im Leben von Hudson Taylor. Ich denke, ihr habt seine Lebensgeschichte gelesen, wie er schon mit 5 Jahren den Wunsch hatte, Missionar zu werden, wie in den folgenden Jahren irgendwie deutlich wird oder sein Interesse für China geweckt wird. Dann sucht er sich Bücher über Mission in China, ob es sowas gegeben hat vor ihm schon. Und tatsächlich, da gab es irgendein Buch. Und er geht dann zu seinem Pastor. Er hörte, dass der dieses Buch hat und der war dann auch bereit, das Buch auszuleihen. Und dann zitiere ich hier: Natürlich gebe ich Ihnen das Buch sehr gerne, sagte der Pfarrer. Aber wenn ich fragen darf, weshalb interessieren Sie sich denn so sehr dafür? Dann sagt der 18-jährige Hudson Taylor: Gott hat mich berufen, mein Leben im Missionsdienst für China zu verbringen, antwortet Hudson, ohne auch nur einen Augenblick zu zögern. Und wie wollen Sie nach China kommen? Fragt der Pfarrer etwas erstaunt. Das weiß ich jetzt noch nicht. Aber vielleicht sollte ich so gehen, wie die 12 und die 70 Jünger nach Judäa gegangen sind, ohne Stock, Tasche, Essen oder Geld, nur im Vertrauen auf ihn. Sanft, tröstend legte da der Pfarrer seine Hand auf Hudsons Schulter. Ach, mein Junge, wenn Sie einmal älter sind, werden Sie auch einsichtiger sein als jetzt. Eine solche Idee wäre ja ganz schön und gut gewesen, in den Tagen, als Christus noch auf der Erde lebte. Aber heute? Noch viele Jahre später erinnert sich Hudson an dieses Gespräch. Ich bin inzwischen zwar älter geworden, aber überhaupt nicht einsichtiger. Mehr denn je bin ich davon überzeugt, wenn wir uns nur vertrauensvoller von den Weisungen unseres Herrn und dessen Zusagen leiten ließen, die er seinen ersten Jüngern gab, so würden wir sehr bald feststellen, dass sie für unsere Zeit ebenso gelten wie für die Zeit Jesu. Auch ein erfahrener Pfarrer, der mit anderen Worten sagt, leg dich wieder, nur die Ruhe bewahren, lass alles beim Alten. Ich denke, wir erinnern uns alle gerne an die Geschichten im Buch der Richter. Da gab es ja einen Richter mit Namen Shamgar, von dem wird gar nicht viel berichtet, sondern nur, dass er mit einem Rinderstachel 600 Philister erschlagen hat. Wie so etwas möglich ist, weiß ich auch nicht. Was ein Rinderstachel ist, kann ich mir auch nur vorstellen. Wahrscheinlich irgendwie ein großer Dorn, der dort in der Gegend gewachsen ist. Vielleicht kann der Roger uns darüber noch Auskunft geben. Ein Rinderstachel, offensichtlich hat man den gebraucht, um diese Tiere in Bewegung zu bringen. Und das erinnert mich an die nächsten Wochen, die kommen werden. Wir wohnen mitten im Grünen, umgeben von Wald und Wiesen und viele Rinder auf der Weide. Und irgendwann im November werden die dann von den Bauern dann geholt mit ihren Viehwagen. Sie sind eingepfercht und sie kommen dann in so ein Gatter und das verengt sich. Und dann steht dann der Viehwagen. Irgendwann sollen dann die Rinder und die Bullen darauf springen. Manche tun das, aber es gibt auch einige, die sind sehr, sehr störrisch und die sind einfach nicht zu bewegen. Alles ziehen und schieben und rufen, locken mit Möhren oder was, hilft nicht. Und dann kommt dann der Bauer, und das war für mich auch sehr interessant zu sehen, der hatte so etwas wie eine Rakete in seiner Hand. Und der war natürlich elektrisch geladen und bei der Berührung am Hintern springt dann natürlich das Rindviech dann einen hohen Sprung dann in Richtung Wagen und dann endlich ist er da drauf. das finde ich eine schöne Anwendung auf diese Geschichte mit Shamgar. Wenn wir doch auch solche wären, die von denen solche Stromstöße ausgingen, dass wir andere in Bewegung bringen, die so müde geworden sind, die einfach nicht wollen, das wäre eine schöne Sache. Aber hier ein Mann, ein hoher Priester, muss man sich vorstellen, von dem kein Impuls mehr ausgeht als schlafen. Nun, Samuel, der stand jetzt vor dieser Lektion, die Stimme Gottes von der Stimme der Menschen zu unterscheiden. Vers 7, Samuel kannte den Herrn noch nicht und das Wort des Herrn war ihm noch nicht geoffenbart. Das ist interessant, denn in Kapitel 2 kann man jetzt sein geistliches Wachstum beobachten. Da steht, er diente dem Herrn vor Eli, er wurde groß vor dem Herrn und er kannte Gott nicht. Wie ist das möglich? Ich denke, es ist gar nicht so einfach zu beantworten, aber ihm fehlte offensichtlich eine ganz wichtige Erfahrung, nämlich eine persönliche, vertraute Beziehung zu Gott, den er natürlich kannte von der Überlieferung, auch von seiner Mutterprägung her. Aber das Wort des Herrn war ihm noch nicht offenbart. Nun, ich denke, wir im Neuen Testament, wenn wir die Wiedergeburt erlebt haben, sind wir durch den innewohnenden Heiligen Geist, durch die Wiedergeburt in eine andere Beziehung zu Gott. Aber auch bei uns sollte ein Wachstum in der Beziehung zu unserem Herrn erkennbar sein. Wir sind durch die Wiedergeburt Kinder Gottes, aber wir sollten auch erwachsene Söhne und auch Väter werden oder Töchter werden und Mütter, die nach 1. Johannes 2, Vers 14 den erkannt haben, der von Anfang ist. Also auch bei uns soll es ein Wachstum in der Beziehung zu unserem Herrn geben. Samuel damals war unwissend, er kannte das Wort des Herrn noch nicht, aber er war aufrichtig. Eli dagegen war ungehorsam, geistlich blind und taub für die Stimme Gottes. Und erst als Samuel zum dritten Mal in der Nacht zu ihm kommt und Eli mit den Worten weckt, hier bin ich, denn du hast mich gerufen, da dämmert es ihm und er erinnert sich an alte Zeiten, in welcher Gott selbst zu ihm geredet hat. Und ich wünschte, wir könnten uns jetzt mal in die Situation eines Eli hineinversetzen. Was muss ihm durch Herz und Kopf gegangen sein? Eine Erfahrung aus alter Vergangenheit. Und ich glaube, dass diese Erinnerung an alten Zeiten ihn nicht mehr hat schlafen lassen in dieser Nacht. Und es scheint so, als würde er so langsam wie aus einer Narkose aufwachen und realisieren, Gott redet nicht mehr mit mir. Er kann nicht mehr mit mir reden. Und wahrscheinlich hat Eli in diesem Moment auch gemerkt und realisiert, dass seine Zeit abgelaufen ist und dass Gott sich ein anderes Werkzeug erwählt hat, nämlich Samuel, sein Zögling, sein Diener, sein Sonntagsschullehrer, Mitarbeiter, je nachdem, wie wir das ausdrücken würden. Und ich glaube, es gibt keine erschütterndere Erfahrung für einen Diener oder eine Dienerin Gottes, als plötzlich unmissverständlich und deutlich zu erfahren, ich gehöre zum alten Eisen. Meine Sünde, meine Bequemlichkeit, mein Ungehorsam hat mich für Gott unbrauchbar gemacht, endgültig aus und vorbei. Ich denke, das ist das Schlimmste, was wir erleben können, als ältere Brüder und Schwestern. Im Propheten Amos, da lesen wir, wie Gott sein Volk mit Ephraim anredet. Und wie ein grenzenlos enttäuschter Liebhaber klagt Gott darin über die Abdringlichkeit Israels. Und an einer Stelle klagt Gott Ephraim, Fremde haben seine Kraft verzehrt und er weiß es nicht. Kapitel 7, Vers 9. Und an einer anderen Stelle klagt Gott, Ephraim ist mit Götzen verbündet, lass ihn gewähren. Mit anderen Worten, es hat keinen Zweck mehr, lass ihn weiter schlafen, dahingegeben. Kann das auch Gottes Urteil über mein Leben sein, über dein Leben sein? Lass ihn gewähren. Und ich glaube, dass sicherlich hier auch der eine oder andere sitzt oder die andere, der oder die sich in Eli wiederfindet. In früheren Jahren brennend für den Herrn, mit glühender Retterliebe unterwegs. Keine Gebetsversammlung wird versäumt, auch wenn sie spät bis in die Nacht dauert und heute kraftlos durch fremde Dinge oder Personen. Fremde haben seine Kraft verzehrt und dann das Tragische und er weiß es nicht, merkt es nicht. Kraftlos durch fremde Dinge oder Personen in unserem Leben, kraftlos durch den Betrug des Reichtums, kraftlos, weil wir mit Götzen verbündet sind, ist das vorstellbar. Und dann dieses schockierende Urteil Gottes, er weiß es nicht. Ich hoffe, dass Gott uns durch diese Konferenz in diesen Tagen aus allen Träumen und allem Selbstbetrug aufweckt. Wenn diese Beschreibung unser Leben kennzeichnet. Und dennoch, und jetzt weiß ich nicht, ob ich hier etwas blauäugig bin, habe ich den Eindruck, dass ein kleiner Lichtblick im Leben von Eli zu erkennen ist, denn er gibt seinem Samuel einen guten geistlichen Rat aus alter Erfahrung. Wenn man dich ruft, dann sprich, rede Herr, denn dein Knecht hört. Man erkennt also nicht, dass irgendwie Neid oder Missgunst in dem alten Eli hier aufkommt. So wie bei dem alten Propheten, ihr kennt die Geschichte in 1. Könige 13, der auch merkt, dass Gott nicht mehr zu ihm reden kann, durch ihn reden kann, sondern einen jungen Propheten braucht in Bethel, um den Jerobeam dort das Gericht anzukündigen. Und dann kommt in ihm der Neid hoch und das ist eine ganz erschütternde Geschichte, wie dann dieser alte Prophet den jungen Mann Gottes, so wird er nur noch genannt, Mann Gottes, zum Verführer und Verderber wurde. Und schließlich wird dieser junge Mann, dieser treue Mann Gottes, der den Mut hat, dem gottlosen Jerobeam das Gericht zu verkündigen, zu dem sich Gott stellt durch ein Wunder, er wird ihm zum Hindernis, sodass dieser junge Mann auf dem Rückweg von einem Löwen erschlagen wird. Eli realisierte schmerzlich, dass er für Gott unbrauchbar war, aber irgendwie hat man den Eindruck, dass er nicht völlig verbittert war oder irgendwie mit Neid oder Missgunst erfüllt war. Wieder eine Frage an uns älteren Brüder und Schwestern. Wie reagieren wir, wenn Gott nicht uns, sondern jüngere Geschwister begabt, prägt und beruft, solche aus unserer näheren Umgebung? Haben wir dann die Demut, uns zu freuen, für sie zu beten, sie zu begleiten und sie anzuleiten? Nochmal, ich denke, dass Eli ebenso wie Samuel in dieser Nacht kein Auge mehr zugetan haben. Eli stand vor dem Scherbenhaufen seines Lebens und Samuel stand vor seiner ersten persönlichen Begegnung mit dem heiligen Gott, mit seiner Stimme. Mit welcher Anspannung und Aufregung wird er auf den Ruf Gottes gewartet haben. Er hat sich an seinen Platz gelegt, aber der hat nicht mehr geschlafen, ganz bestimmt nicht. Wie wird sich Gott mir zeigen? Was werde ich erkennen? Dann lesen wir, dass Gott den Samuel mit Nachdruck ruft, Samuel, Samuel, zweimal, Vers 10. Und das wissen wir noch aus unserer Kindheit, wenn Vater und Mutter uns mit Namen zweimal ruft, dann wird es sehr ernst. Das wusste auch der Samuel hier. Und wenn ich mich recht erinnere, dann finden wir im Alten Testament viermal und im Neuen Testament dreimal, dass Personen doppelt angerufen werden. Naja, das wisst ihr alle. Abraham, Abraham, 1. Mose 22, Jakob, als er aufbricht in die Fremde, Mose, als er die Heiligkeit Gottes kennenlernt, hier der Samuel. Im Neuen Testament Martha, Martha. Das wissen wir auch alle sehr gut, wir Männer zu sagen. Simon, Simon, Saul, Saul und das achte Mal der Jesus, Eli, Eli, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Welche Botschaft wird Samuel von Gott erhalten? Welchen ersten Eindruck wird Samuel vom Wesen oder Charakter Gottes bekommen? Was wird er kennenlernen von Gott? die Liebe Gottes, die Gnade Gottes, die Erbarmung Gottes, seine Souveränität. Nun, erste Begegnungen mit Menschen und ich denke besonders mit Gott, die sind oft prägend und entscheidend für das ganze Leben. Frage, welche Eigenschaften Gottes vermitteln wir durch unser Leben, unsere Predigt, unseren Gottesdienst, durch unsere Evangelisationen? Wir haben am Anfang schon einiges darüber gehört. Welchen Eindruck bekommen Außenstehende, wenn wir ihnen versuchen, das Evangelium zu leben oder zu predigen? Ich habe hier ziemlich frisch seit einer Woche von Paul Washer die Shocking Message gedruckt auf 44 Seiten, recht schön gestaltet, bunt, mit einer Botschaft, Warnung vor einem tödlichen Irrtum. Ich denke, dass viele von euch Paul Washer kennen oder diese Predigt im Jahr 2002 in den USA auf einer Jugendkonferenz. Washer hat überhaupt nicht gemerkt, was für eine Auswirkung diese Predigt hatte. Nur einige Monate nach seiner Predigt bekam er aus aller Welt plötzlich Briefe und Anfragen und er und seine Mitarbeiter wussten gar nicht, woher. Und dann haben sie versucht, das zu recherchieren und stellten dann fest, dass diese shocking message in vielen Sprachen per YouTube durch die ganze Welt gegangen ist mit jeweils Untertiteln in verschiedensten Sprachen und eine unwahrscheinliche Wirkung davon ausgegangen ist. Die haben selbst, Paul Washer und seine Mitarbeiter, nichts davon gemerkt, erst nach vielen Monaten. Ich bin sehr dankbar, dass wir die jetzt endlich in Deutsch mal drucken dürfen. In Erinnerung an diese shocking Message schreibt Paul Washer einige Monate danach: Ich habe auf einer sehr großen Jugendkonferenz mit über 5000 Menschen vor einigen Monaten gepredigt. Und das war das Erschreckendste, was ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Der Prediger, der vor mir dran war, kam auf die Kanzel und die nächste Stunde lang machte er Späße über Sünde und erzählte Witze zum Totlachen und machte absolut alles, was ein Mann Gottes auf einer Kanzel niemals tun sollte. Und dann folgte ein Aufruf zur Entscheidung und 3000 junge Leute kamen nach vorne, ihre Kaugummis schmatzend, kichernd, miteinander herumspielend. Sie gingen zurück in die Seelsorgeräume und danach erklärte man, ich habe Gott gewirkt wie selten zuvor. Und der Paul Washer saß mit seiner Frau in der ersten Reihe, erlebt das alles mit, wie die dann so ein Slam-Dancing gemacht haben, wo man sich gegenseitig rempelt und seine eigene Frau wurde dann so hart angerempelt, dass sie zurückflog in ihren Stuhl. Und der Paul Washer hat sich dann nur die Haare gerauft und sich innerlich gesagt, was soll ich jetzt sagen? Er war nämlich der nächste Redner nach dieser ganzen Veranstaltung. Dann hat er sich von Gott eine Botschaft erbeten und das war diese shocking message. Und dann versucht er diesen jungen Leuten deutlich zu machen, dass eine Bekehrung ohne Buße völliger Selbstbetrug ist. Und er redet dann davon, jawohl, die Erlösung ist das Glauben, und zwar das Glauben an Jesus Christus allein. Aber dem Glauben allein an Christus geht Buße voraus und folgt Buße nach. Und das bedeutet ein Abwenden von der Sünde, ein Hass auf die Dinge, die Gott hasst und eine Liebe für die Dinge, die Gott liebt. Ein Wachsen in Heiligung, ein Verlangen, nicht wie Britney Spears zu sein, nicht wie Welt zu sein und nicht wie die große Mehrheit der amerikanischen Christen zu sein, sondern wie Christus zu sein. Und was war die Reaktion des Publikums? Die haben alle geklatscht nach diesen Worten. Die waren also so konditioniert, die haben überhaupt nicht hingehört auf das, was er sagte, sondern meinen, jetzt ist Zeit zu klatschen, wie wir es vorher auch getan haben. Und dann sagt der Paul Washer, ich weiß nicht, warum ihr klatscht. Ich rede über euch. Ich bin nicht hergekommen, um zu hören, wie laut ihr Amen sagt. Und ich bin nicht hergekommen, um Applaus zu bekommen. Ich rede über euch. Und dann hält er ihnen eine Predigt über den schmalen Weg, die schmale Pforte, und was bedeutet, wirklich umzukehren und Buße zu tun? Und diese Predigt, die hat Gott einfach benutzt, um viele zum Nachdenken zu bringen. Und ich wünsche sehr, dass wir dieses Heftchen lesen und auch weitergeben. Das wird manche sehr ärgern. Aber ich glaube, dass es ganz nötig ist, dass solche deutliche Stimmen heute gehört werden. Auf jeden Fall, so wie Mose, so wie Jakob, so wie Jesaja, so wie Petrus, so wie Saulus die Heiligkeit Gottes kennenlernten, bevor sie in den Dienst Gottes traten, ist es ganz wichtig, dass auch wir einen Eindruck bekommen von Gottes Heiligkeit. Ich erinnere an Spurgeon, wenn ich das noch kurz tun darf, der in seiner Autobiografie schreibt: Mein Herz war Brachland mit Unkraut bedeckt, aber eines Tages kam der große Bräutigam und begann meine Seele zu pflügen. Er kam mit 10 schwarzen Pferden. Also diese bildhafte Sprache, ich denke, wir können sie verstehen. Er benutzte eine scharfe Pflugscharre und zog tiefe Furchen. Die schwarzen Pferde, das waren die 10 Gebote. Es war die Gerechtigkeit Gottes, die meinen Geist wie eine Pflugschar aufriss. Ich war verdammt, hoffnungslos, hilflos. Ich dachte, ich stünde direkt vor der Hölle. Dann kam eine Zeit des Pflügens in eine andere Richtung. Denn als ich das Evangelium zu hören begann, tröstete es mich nicht. Ich wünschte wohl, daran teilzuhaben, aber ich fürchtete, eine solche Gnade komme für mich nicht in Frage. Die auserwähltesten Verheißungen Gottes blickten mich finster an und seine Drohungen donnerten auf mich herab. Ich betete, fand aber keine Antwort des Friedens. Und dieser Zustand hielt lange an. Und dann sagt er abschließend: Eine geistliche Erfahrung, die sorgsam durchmischt ist mit dem tiefen und bitteren Geschmack der Sünde, ist für den, der sie hat, von großem Wert. Es ist schwer, sie zu trinken, aber im ganzen späteren Leben wird sie heilend. Und unsere vielen Evangelisationen machen es den Menschen leicht, Frieden und Freude zu erlangen. Ob hier der Grund für die oberflächliche Frömmigkeit liegt, die wir heute überall beobachten. Wer vor Gott gestanden hat, überführt und verdammt mit dem Strick um den Hals, der wird auch vor Freude weinen, wenn er Vergebung erhält. Er wird das Böse hassen, das ihm vergeben wurde, und er wird zur Ehre des Erlösers leben, durch dessen Blut er gereinigt wurde. Ich denke, das sind sehr, sehr treffende Worte und eine Erfahrung, die wir wünschen, dass sie heute auch von vielen gemacht wird. Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Das lesen wir oft in den Sprüchen des Salomo und auch in den Mosebüchern. Samuels erster Eindruck: Gott ist heilig. Er erfährt, Gott hält sein Wort, das er über Eli ausgesprochen hat. Das ist das Erste, was er hört von Gott. Er hört, wie Gott Sünde richtet, und sein Gericht beginnt im Hause Gottes bei Eli. Eli hat seine Söhne mehr geehrt wie Gott. Er hat zwar die Sünde seiner Söhne erkannt und verurteilt, aber er hat ihn nicht gewehrt. Vers 13: Ich habe ihm kundgetan, dass ich sein Haus richten will, ewig, um der Ungerechtigkeit willen, die er gewusst hat, dass seine Söhne sich den Fluch zuzogen und er ihnen nicht gewehrt hat. Dann lesen wir Kapitel 2, er hat sich gemästet von den Opfergaben der Erstlinge Israels, wir würden heute sagen Spendenveruntreuung. Er hat indirekt an den Sünden seiner Söhne teilgenommen, davon profitiert und damit auch jede Glaubwürdigkeit und Autorität seiner Söhne und seiner Umgebung verloren. Er hat sie zwar mal so beiseite genommen in Kapitel 2, als er hörte, dass sie da bei den Frauen lagen: Warum tut ihr dergleichen Dinge? Denn ich höre diese eure bösen Handlungen vor dem ganzen Volk, nicht so meine Söhne und so weiter und so weiter. Aber sie hörten nicht auf die Stimme ihres Vaters, denn ja, er profitierte ja von ihren Sünden. Und ich denke, dass er deswegen auch alle Glaubwürdigkeit, Autorität verloren hat. Und das waren die Ursachen seiner geistlichen Schwindsucht: keine Gottesfurcht, keine Verurteilung und Distanzierung von offensichtlicher Sünde, keine Gemeindezucht, eine der aktuellsten Sünden in unseren Familien und Gemeinden. Man duldet Sünde. Man spricht davon, man sagt, das ist nicht gut, aber man wehrt der Sünde nicht mehr konsequent. Er jagt seine Söhne nicht da aus dem Vorhof oder aus dem Heiligtum, sondern er lässt sie gewähren. Es bleibt bei Worten. Haben wir die geistige Kraft, Sünde nicht nur beim Namen zu nennen, sondern auch uns von Sünde deutlich zu distanzieren, Gemeindezucht zu üben oder entsprechende Verhaltensweisen auch in der Familie zu ergreifen. Und das war die erste entscheidende Prägung oder der Eindruck, den Samuel von Gott bekommt. Ein Eindruck von der Heiligkeit Gottes. So, jetzt muss ich mich beeilen. So ein gewaltiger Text, wie ich finde. Dann steht am Vers 15 ganz schlicht, Samuel lag bis zum Morgen. Hat er geschlafen? Ich glaube nicht. Hat Eli geschlafen? Glaube ich auch nicht. Ich glaube, dass das die schrecklichste Nacht seines Lebens war. Für den jungen Samuel als junger Mann ein Schock zu hören, wie Gott Sünde richtet und sich an sein Wort hält. Und was macht dann der Samuel am nächsten Morgen? Und da steht er ganz einfach und schlicht, da tat er die Tür des Hauses Gottes auf. Und das finde ich unwahrscheinlich schön. Er war doch jetzt ein Prophet. Er wusste doch, dass er an die Stelle Elis getreten ist. Er war jetzt Sprachrohr Gottes. Gott sprach zu ihm und durch ihn. Nach den Maßstäben des Volkes Israel eine gewaltige Beförderung. Aber er selbst weiterhin ein schlichter, treuer Diener. Er tut wie bisher seinen geringen, schlichten Dienst. Und ich sage, geistliche Erkenntnis, echte geistliche Größe ist immer an der Demut zu erkennen. Und wenn deine Berufung und wenn deine Erkenntnis Gottes nicht dahin führt, dass du bescheiden wirst und demütig wirst und bereit wirst, den geringsten Dienst zu tun, dann muss man da ein großes Fragezeichen hintermachen. Der Jesus hat deutlich gesagt, nicht nur an einer Stelle, der Größte unter euch wird aller Diener sein. Geistliche Autorität ist nie da zum Herrschen, sondern immer nur, um sich unter andere zu stellen und sie zu heben, ihnen zu dienen. Wir sagen gerne, das haben wir früher gelernt, wer das Kleine tut, als wäre es etwas Großes, der wird auch das Große tun, als wäre es etwas Kleines. Das hat Samuel bisher getan, diese schlichte kleine Arbeit im Haus Gottes. Aufräumen, Stühle stellen, putzen, Toilettenpapier besorgen, würden wir heute sagen, und dergleichen mehr. Für den Herrn getan. Und jetzt darf er Großes für den Herrn tun, als wäre es etwas Kleines. Und dann sagt die Bibel, und Samuel, Vers 15b, er fürchtete sich, Eli das Gesicht kundzutun. Finde ich auch interessant. Wenn wir Zeit hätten, würde ich gerne mit euch darüber nachdenken, wie wir, wie unsere jungen Geschwister, mit den Sünden älterer Brüder umgehen oder mit den Sünden der Ältesten der Gemeinde. Ich habe da viele Fehler gemacht als junger Christ, hatte wahre Jüngerschaft gelesen zu einer Zeit, wo unsere Gemeinde vom Wohlstand geprägt war, alle führenden Brüder waren, ja, die meisten irgendwie doch nicht nur mittelständig, sondern auch Millionäre. Wie bin ich mit den Sünden, die ich meinte zu sehen, umgegangen? Ich habe die provoziert, zur Weißglut gereizt, indem ich wahre Jüngerschaft überverteilt habe. Das war damals ganz unbekannt bei den Brüdern. Und habe die natürlich unwahrscheinlich genervt. Heute schäme ich mich darüber und ich habe viel kaputt gemacht in einem frommen Eifer, weil ich nicht gelernt habe, mit den Sünden und Schwächen der älteren Generation richtig umzugehen. Hier der Samuel fürchtet sich, Eli das Gesicht kundzutun. Er hatte Gottes Urteil gehört über Eli. Sehr deutlich. Und dann wieder ein kleiner Lichtblick, wie ich meine. Verzeiht mir, wenn ich ihn hier ein bisschen positiv sehe, den Eli. Da rief Eli in Samuel und sprach, Samuel, mein Sohn. Habe ich mir in meiner Bibel dick unterstrichen. Wieso spricht er von seinem Sohn? Ist das nicht irgendwie schön? Samuel, mein Sohn. Irgendwie wird deutlich, dass doch da eine Beziehung entstanden ist. Und dass Samuel ja sein geistlicher Sohn irgendwie doch war, ganz im Gegensatz zu seinen leiblichen Söhnen. Irgendwie finde ich das wunderschön, dass er einen Sohn hat. Auch in dieser schmerzlichen Situation, Samuel, mein Sohn. Und Samuel reagiert, noch einmal, hier bin ich. Wie oft hat er das schon in diesem Kapitel gesagt? dienstbereit, auch jetzt, wo die Karten ganz anders gemischt worden sind. Hier bin ich. Keine Arroganz. Er sagt dem Eli nicht, deine Zeit ist abgelaufen. Du hast mir keinen Befehl mehr zu geben. Ab heute ist Gott allein mein Auftraggeber oder sonst irgendwie etwas. Nichts. Bescheiden, unterwürfig, gehorsam wie bisher. So ähnlich hat David sich auch bewährt im Umgang mit Saul. Solange Saul lebte, war in Davids Augen der Gesalbte des Herrn. Und er war nicht bereit, seine Hand an ihn zu legen. Das sollte Gott machen. Ganz wichtige Lektion, glaube ich, für die jungen Geschwister unter uns, für uns alle. Samuel, mein Sohn. Keine Bitterkeit. Und dann die Bereitschaft von Eli, und das ist für mich hier der zentrale Punkt in diesem ganzen Kapitel. Das erschüttert mich und erfreut mich auch. Dieser Eli lässt sich von einem jungen Bruder nicht nur etwas sagen, sondern er beschwört ihn, die ganze Wahrheit über sein Leben zu sagen. Ich lese noch einmal. Hier bin ich, sagt Samuel. Was ist das Wort, das er, also Gott, zu dir geredet hat? Verschweige es mir nicht. Und dann dieser Schwur, wie das damals üblich war, so tue dir Gott und so füge er hinzu, wenn du mir etwas verhehlst von allem, was er zu dir geredet hat. Also mit anderen Worten, ich will die ganze Wahrheit hören und bitte verschweig mir kein einziges Wort. Ist jemand hier unter uns dazu bereit, das ehrlich und aufrichtig von Gott zu hören, wie Gott über ihn denkt? Verschweige mir nichts. Wenn es um meine Ehe geht, Herr, ich will hören, wie du darüber denkst. Meine Kindererziehung, wie denkst du darüber? Verschweige mir nichts, sag es mir. Ich will die Wahrheit wissen. Mein Umgang mit Sexualität, mit Geld, meinem Reden über andere, meine Hobbys, meine Fantasien, meine Träume des Nachts. Herr, sage mir die ganze Wahrheit. Ist es nicht gewaltig, dass hier ein alter Mann bereit ist, mit dieser Aufrichtigkeit sich von einem jungen Propheten etwas sagen zu lassen? Ist unglaublich, finde ich. Und dann kann man praktisch sehen, wie der Samuel, dieser junge Mann, schluckt und mit hochrotem Kopf wahrscheinlich stottert. Und wir lesen dann, da tat Samuel ihm alle die Worte Gottes kund und verschwieg ihm nichts. Das ist unglaublich. Ohne Abstriche, ohne mildernde Hinzufügungen, demütig, aber deutlich. Und das wurde zum Markenzeichen oder zum Kennzeichen von Samuel in der Zukunft. Er war immer bereit, alle Worte Gottes zu sagen, auch wenn es um seinen geliebten Saul ging. Und Gott das Gericht über Saul gesprochen hat. Und Samuel die ganze Nacht weint, weil er diesen Saul doch irgendwie so schätzte. Am nächsten Tag, am nächsten Morgen steht er auf, geht zum Saul und sagt ihm, Gott hat dich verworfen, du kannst nicht mehr. Eli, er ist der Herr, sagt er, er tue, was gut ist in seinen Augen. Gehen die Meinungen der Ausleger sehr auseinander? War das Beugung? Oder war das nur Resignation oder Trägheit? Ich möchte mal annehmen, dass er sich hier demütigt. Denn das Schöne in meinen Augen ist in Kapitel 4, da sehen wir diesen alten Mann inzwischen ganz blind, er kann gar nicht mehr sehen, er sitzt auf seinem Stuhl und dann kriegt er die Nachricht, die Philister haben die Bundeslade gestohlen. Und dann kommt einer angelaufen und er hört dann auch die Nachricht von seinen Söhnen, dass sie gestorben sind, gefallen sind da in diesem Krieg mit den Philistern. Und dann lesen wir in Kapitel 4, als er hört, erst wird gesagt, sein Herz war bange wegen der Bundeslade Gottes. Und dann, als er hört, dass die Lade Gottes genommen ist, dann sank er nieder, dann fiel er rücklings von seinem Stuhl und brach sich das Genick und starb. Als er hörte, die Lade Gottes ist genommen. Also sein Herz im Alter war dann nicht mehr bei seinen Söhnen, sondern bei der Bundeslade. Vielleicht hat diese Begegnung mit diesem Samuel doch dahin geführt, immerhin kein rühmliches Ende, aber er ist der Herr, er tut was Gutes in seinen Augen. Ich meine, schön, dass man doch noch so ein wenig Licht im Leben dieses alten, ehemaligen Hohenpriesters erkennen kann. Denn auf der anderen Seite, Samuel, damit schließt dann das Kapitel, wurde groß. Gott war mit ihm. Sein Wort hatte Autorität und Kraft. Und dann lesen wir, ganz Israel erkannte und anerkannte, dass Gott Samuel als Prophet bestätigt hat. Nun, geistliche Autorität empfiehlt sich selbst. Man braucht keine Reklame für sich zu machen, keine Eigenwerbung. Wenn wirklich Gott seine Hand auf uns gelegt hat, uns Autorität gegeben hat, dann werden andere das erkennen. Und da brauchen wir nicht, das vor uns her zu posaunen. Und dann der Schluss. Gott offenbart sich dem Samuel durch sein Wort. Und das Wort Samuels erging an ganz Israel. Ist das nicht schön? Am Anfang, diese Szene, Dunkelheit, kein Licht, keine Stimme, kein Prophet, keine Reden Gottes. Und hier am Ende, Gott redet, Gott offenbart sich. Irgendwie Licht leuchtet auf. Wachsen oder welken? Wie wird das Urteil Gottes über mein Leben aussehen? Ich schließe mit einem Gebet von Spurgeon aus dem Buch über Hiskia. Herr, behüte mich auf allen Wegen. Behüte mich im Tal, damit ich nicht über meinen niedrigen Stand murre. Behüte mich auf dem Berg, damit ich nicht schwindelig werde vor Stolz, so hoch erhoben zu sein. Behüte mich in der Jugend, wenn meine Leidenschaften stark sind. Behüte mich im Alter, wenn ich mir auf meine Weisheit etwas einbilde und deshalb ein größerer Tor sein mag als selbst die Jungen. Behüte mich, wenn es zum Sterben geht, damit ich nicht am letzten Ende dich noch verleugne. Behüte mich im Leben, behüte mich im Sterben. Behüte mich in der Arbeit, behüte mich im Leiden, behüte mich im Kampf, behüte mich in der Ruhe, behüte mich überall, denn überall habe ich dich nötig, o mein Gott. Beten wir noch abschließend. Stehen wir auf. Herr Jesus, wir möchten einfach dieses Gebet wiederholen. Bewahre uns, wir, die wir älter oder alt geworden sind, die unter uns, die noch jung sind, vor den Gefahren der Jugend und uns vor den Gefahren des Alters, der Resignation, der Trägheit. Herr Jesus, bewahre du uns vor uns selbst. Richte unseren Blick auf dich, Herr. Und schenke, dass wir solche sind, durch die du reden kannst in unserer Umgebung. Schenke, dass wir Eltern sind, die unseren Kindern Gottesfurcht vorleben und deren Wort Autorität hat. Herr, und schenke uns auch die Gnade in unseren Gemeinden, der Sünde zu wehren und zu distanzieren in aller Deutlichkeit, aber auch in aller Liebe und Sorge. Hilf du uns bitte. Hab Dank für dieses Kapitel im Alten Testament, Herr, das so in unser Leben hineinspricht. Ach Herr, lass es nicht vergeblich sein, auch an diesem Abend. Amen.